Was für ein Gott, der alles dafür tut, um uns Zugang zu seinem Zuhause zu ermöglichen. Der kommt, einlädt, sein Leben lässt, um uns für alle Ewigkeit bei sich zu haben. Das ist Gastfreundschaft. Wir haben gerade gesungen, ich will dich lieben. Ich will dich ehren mit meinem Leben. Aber wie kann ich diesen Gott lieben? Wie kann ich die Liebe zu Gott zum Ausdruck bringen? Doch einfach, indem wir das zweite größte Gebot, neben dem ersten, du sollst Gott, den Herrn, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft oder auch mit allem deinem Denkvermögen, gibt es das zweite Gebot, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Gott will sein Wesen in uns verwirklichen und deswegen macht er uns zu seinen Ebenbildern. Er will uns Jesus ähnlicher machen. Und was gibt es Besseres, als dass wir uns umeinander kümmern? Das ist der Grund, warum wir als Gemeinde das auch zu unserer Vision gemacht haben. Wir wollen miteinander wachsen. Wir wollen einander sehen. Wir wollen uns umeinander kümmern. Und die deutsche Sprache ist reich an Worten, wo das Wörtchen einander drinsteckt. Ja, wir wollen einander grüßen und das herzlich machen. Danke, Michael, dass du erklärt hast, wie man auch heute herzlich einander grüßen kann, ohne großen Anstoß zu erregen für die Menschen um uns herum. Und das wollen wir tun. Und wir hatten gerade Gelegenheit gehabt. Und wir wollen jetzt miteinander nachdenken, wie wir gastfreundlich sein können untereinander. Und dann interessiert mich die Frage, haben wir heute Gäste unter uns? Gäste, also Leute, die nicht Mitglieder hier in der Gemeinde sind, aber die diesen Gottesdienst hier besuchen. Darf ich eure Hände sehen, bitte? Haben wir Gäste unter uns? Eine ganze Reihe. Das freut uns sehr. Das freut uns sehr, dass ihr hier seid. Wenn es 3 oder 4 wären, würde ich bitten, könnt ihr bitte sagen, woher ihr kommt und wie ihr heißt. Ich habe nur von einer erfahren, dass ihr aus Frankfurt kommt. Ja, wir hatten ja Gelegenheit gehabt, einander zu grüßen. Und wir haben gerade die Hände gesehen und wir können uns nach dem Gottesdienst noch mehr unterhalten, Interesse füreinander zeigen, Gastfreundlichkeit üben. Ihr seid uns herzlich willkommen. Gäste hier im Saal, wir haben die Hände nicht gesehen, die am Bildschirm gehoben wurden, auch bei Livestream. Aber auch ihr seid uns herzlich willkommen, ja, am Bildschirm, aber auch hier in unserer Mitte, da können wir Gastfreundschaft noch viel mehr leben und darin möchten wir wachsen. In einer deutschen Gemeinde in Südamerika, die in der 3. Generation dort leben und die Luther-Übersetzung gelesen haben, haben gelesen, seid gastfrei. Und sie übersetzen das in der typischen deutschen Art, laktosefrei, das heißt, es gibt keine Laktose drin, ja. Keimfrei, gibt es keinen Keim drin. Gastfrei bedeutet, es gibt keinen Gast. Ja? So alles logisch in der deutschen Sprache. Und sie haben das für sich so aufgefasst. Ja, die Bibel fordert uns dazu auf, frei von Gästen zu sein. Und so entstand eine Lehre in dieser Gemeinde. Es ist nicht richtig, Gäste bei sich zu Hause einzuladen. Man trifft sich in der Gemeinde. Wer Leute sich nach Hause einlädt, ist stolz. Besonders betraf es die Pastoren, weil in Timotheusbrief, in Titusbrief heißt es, dass der Älteste gastfrei sein soll. Ja? Also sie sollen keine Leute nach Hause einladen. Das Zuhause ist für die Familie. Gäste gehören in die Gemeinde. Deswegen habe ich nicht seid gastfrei als Titel gewählt, sondern seid gastfreundlich untereinander, dass wir diesem Missverständnis nicht verfallen. Weil manchmal scheint es mir fast, dass wir so dieses Denken leben. Ja. Eine Frage, wer hat in der vergangenen Woche Gastfreundschaft genossen? Wer war irgendwo zu Besuch, zu Gast gewesen? Oh, doch, so einige, also ich habe nur eine Woche bewusst gewählt, ja, wenn ich die Jahre nennen würde, würde wahrscheinlich jeder die Hand heben, aber selbst in einer Woche waren viele zu Besuch. Wer hat es genossen, Gastgeber zu sein? Wer hat Gäste bei sich zu Hause gehabt? Sehen auch so einige, aber ich sehe, ja, wir können da noch wachsen. Guck mal, das seid gastfreundlich untereinander und das nochmal klein darunter, das Kleingedruckte, ohne murren. Und diese Ergänzung ohne murren macht mir deutlich, dass es nicht ganz so einfach ist. Dieses Zitat kommt auch von Petrus. Ja, Frank hat eben vorgelesen, wie Petrus sagt, ja, was uns erwartet, wie Jesus uns erwartet, bei sich zu Hause, dort im Reich seines Vaters. Dieser Petrus sagt auch in 1. Petrus 4, Vers 9, seid gastfrei untereinander, ohne murren. Warum sagt er das? Warum ist das so wesentlich, gastfrei zu sein? Wir denken ja schnell gabenorientiert und meinen, ja, das sollen wahrscheinlich die Leute sein, die die Gabe der Gastfreundschaft haben. Wird unter den Gaben nirgends aufgelistet. Und das ist so eine pauschale Aufforderung an jeden. Seid gastfrei, dann auch noch untereinander. Wie war es denn in der Gemeinde Jesu von Anfang an? Ich mache ja auch die Apostelgeschichte-Reihe und als dieses Thema kam, habe ich mir nur einmal die Frage gestellt, haben wir in Apostelgeschichte etwas mit Gastfreundschaft zu tun? Und da kam eine ganze Reihe von Situationen, wo Gastfreundschaft eine Rolle spielt. Gleich zu Anfang, ja, in Kapitel 2, lesen wir schon, dass die Gastfreundschaft eine breite Verwendung gefunden hat. Es haben sich 3000 Menschen zu Pfingsten bekehrt, große Gemeinde. 3000. Dann heißt es am Ende dieses Textes auch noch, dass der Herr täglich hinzutat, die zum Glauben kamen, also gab es 3.000, 4.000, bald 5.000 Leute dort in der Gemeinde. Und das heißt, sie trafen sich täglich, wir können mal ein bisschen weiterschalten, sie trafen sich täglich zu Hause, im Tempel und auch in den Häusern. Dort haben sie miteinander das Brot gebrochen, dort haben sie gegessen, Gott gelobt und das war eine tolle Gemeinschaft und die ganzen Menschen drumherum, ja, sie hielten sie in Achtung. Sie hatten Respekt vor ihnen, weil sie gesehen haben, wie sie leben. Muss man sich ja vorstellen, wenn es 3000 Leute sind und die treffen sich hin und her in den Häusern. Wie viel kann man in einem Haus aufnehmen, um so ein bisschen zusammen zu essen und Gemeinschaft zu haben? Sag mal großzügig 20 Leute, ja? Dann sind das 150 Hauskreise, Hausgemeinden, die in ganz Jerusalem sich irgendwo treffen und die Leute drumherum sehen, wie die Leute zusammenkommen, wie sie miteinander Umgang haben, wie sie ihre Gemeinschaft leben, wie sie sich erfreuen an der Vergebung, die sie haben, aneinander erfreuen. Sie leben Gastfreundschaft. Gastfreundschaft für einen Hauskreis, für eine Gemeinde. Das war üblich. Ja, wahrscheinlich trafen sie sich am Tempel, wo der größte Vorplatz war, und da konnten sich alle zusammentreffen. Aber sie haben sich nicht damit begnügt, sondern sie trafen sich in den Häusern hin und her. Das geht übrigens auch hier in der Gemeinde. Wir sind jetzt hier vielleicht 400 Leute. Und wir haben etwa 20 Hauskreise. Und wir können uns in den Hauskreisen treffen. Und jeder dieser Hauskreise trifft, findet irgendwo, fast alle, irgendwo privat bei jemandem zu Hause statt. Das ist gelebte Gastfreundschaft. Gastfreundschaft für einen Hauskreis, für eine Hausgemeinde ist etwas Übliches, Typisches. Von Anfang an. Es war auch in der Zeit, wo ich in meiner Kindheit, frühen Teenagerzeit noch in Estland wohnte, ebenso. Ja. Man traf sich in der Regel in so einem Land, wo Christentum verfolgt wird, wo man sich nicht offiziell und öffentlich in Kirchen treffen kann, da traf man sich viel in den Häusern. Diese Art von Gastfreundschaft, die gab es von Anfang an. Als Petrus von einem Engel aus dem Gefängnis befreit wird, ist ja auch eine spannende Geschichte, ja, und er geht durch eine Tür, durch die zweite Tür, durch das Tor und ist draußen und er denkt noch, dass er träumt und plötzlich kommt er zu sich und wird wach und Max steht mitten auf der Straße, was mache ich jetzt mitten in der Nacht, ja, wo gehe ich hin? Und dann werden Namen genannt, ja. Maria, die Mutter von Johannes mit dem Beinamen Markus. Bei ihr zu Hause treffen sich Leute zum Gebet. Sie hat Gastfreundschaft geübt. Ja, also geht er hin und tatsächlich, ja, klopft an und da sind die Leute nachts bei ihr zu Hause. Die beten, beten sicherlich auch für Petrus und das ist so unglaublich, dass er plötzlich vor der Tür steht, dass die Dienerin ihn vor der Tür stehen lässt und einläuft und sagt, Petrus klopft an der Tür. Die sagen, nein, das muss irgend so ein Gespenst sein, das kann nicht sein. Ja, aber wir lesen, das ist eine Gastfreundschaft im Haus Das muss man sich vorstellen. Ja, dieses Haus erlebt so ein Wunder. Das sind so Nebeneffekte der Gastfreundschaft übrigens. Wenn man gastfreundlich ist, erlebt man eine ganze Menge von dem, was Gott tut. In anderen Menschen, in diesem Kreis, in dem man lebt. Das haben die Menschen damals auch von Anfang an erlebt. Dann finden wir Gastfreundschaft für reisende Missionare, für Prediger, für ganze Teams. So lesen wir in Apostelgeschichte 10, Vers 6, dass der Engel dem Cornelius erklärt, hör mal, Petrus, der ist zu Gast bei einem Gerber, Simon, dessen Haus am Meer liegt. Ja, nette Namen, die Adresse, und sagt, Petrus ist da zu Gast. Wir lesen Apostelgeschichte, der ist da, wird gerade Essen vorbereitet. Er geht aufs Dach, aufs Flachdach, wie das üblich war, und erlebt dort, wie Gott ihm sagt, dass er das, was Gott gereinigt hat, nicht für unrein halten soll und zu dem Heiden gehen soll, um ihm das Evangelium zu verkündigen. Das geschieht dort, wo er zu Gast ist. Oder in Apostelgeschichte 21, Vers 8 lesen wir, Lukas schreibt ja die Apostelgeschichte und schreibt, am folgenden Tag aber zogen wir, die wir Paulus begleiteten, fort und kamen nach Caesarea und wir gingen in das Haus des Evangelisten Philippus, der einer von den sieben war, und blieben bei ihm. Also einer von sieben, einer der Diakone, der in Kapitel 6 in Jerusalem gewählt wurde, er wurde zum Evangelist, und so besuchen sie ihn dort und er ist der Gastgeber. Oder Vers 16, ein bisschen weiter. Es gingen aber auch einige Jünger aus Caesarea mit uns. Die brachten uns zu einem gewissen Mnason aus Zypern, einem alten Jünger, bei dem wir als Gäste wohnen sollten. Also Menschen haben ihre Häuser aufgetan, haben andere aufgenommen, die unterwegs waren im Dienst des Herrn, die als Prediger unterwegs waren, auch nicht nur alleine, sondern ganze Missionsteams, Missionsmannschaften wurden aufgenommen. Gastfreundschaft. In Apostelgeschichte 18 lesen wir, wie man Gastfreundschaft auch nutzt. Apostelgeschichte 18, Verse 1 bis 3, hier ist die Rede von einem Ehepaar, interessantes Ehepaar, Aquila und Priscilla. Hier lesen wir, danach aber verließ Paulus Athen und kam nach Korinth. Und dort fand er einen Juden namens Aquila aus Pontus gebürtig, der vor kurzem mit seiner Frau Priscilla aus Italien gekommen war, weil Claudius befohlen hatte, dass alle Juden Rom verlassen sollten. Zu diesen ging er. Und weil er das gleiche Handwerk hatte, blieb er bei ihnen und arbeitete. Sie waren nämlich von Beruf Zeltmacher. Sie waren selbst erst vor kurzem dahin gekommen. Sie wurden vertrieben aus Rom und haben gerade hier Fuß gefasst. Und sie wohnen hier in Korinth. Und Paulus findet Unterkunft bei ihnen. Nicht nur Unterkunft, ja, sie sind auch vom gleichen Gewerbe. Paulus kommt nach Korinth. Er bleibt anderthalb Jahre dort und offensichtlich wohnte anderthalb Jahre bei dieser Familie. Sie sind beide Zeltmacher, also tun sich zusammen. Paulus versorgt sich selbst finanziell und arbeitet, wie wir das später sehen, mit Aquila und Priscilla zusammen im Missionsdienst. Wir sehen, wie diese Familie auch weiter die Gastfreundschaft für die Jüngerschaft nutzt. Ich lese Vers 24 bis 26 in Apostelgeschichte 18. Aber ein Jude mit Namen Apollos, aus Alexandria gebürtig, kam nach Ephesus, sie wohnen inzwischen in Ephesus, ein beredter Mann, der mächtig war in den Schriften. Dieser war unterwiesen im Weg des Herrn und freudig im Geist. Er redete und lehrte genau über das, was den Herrn betrifft, kannte aber nur die Taufe des Johannes. Ja, das heißt, er wusste schon recht viel. Er war ein begabter und fähiger Redner. Er kannte sich gut in den Schriften aus. Er war Jude und kannte die Schriften des Alten Testaments und konnte sie gut auslegen. Doch bis dahin kannte er nur die Taufe des Johannes, er kannte noch nicht die Taufe auf den Namen Jesu, die Taufe im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also fehlte ihm noch etwas an Erkenntnissen. Was machen sie? Hier lesen wir, als nun Aquila und Priscilla ihn hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes noch genauer aus. Ja, sie nahmen ihn bei sich zu Hause auf und studierten mit ihm zusammen und halfen ihm, in der Erkenntnis noch weiter zu wachsen, in seinem Dienst noch genauer zu werden. Die Gastfreundschaft damals war auch hochgeschrieben, war ein eigentlich geschütztes Recht, Gastfreundschaft zu üben, aber manchmal war es auch gefährlich, Gastfreundschaft zu üben. Paulus auf seinen Missionsreisen hat es oft erlebt, dass er angefeindet wurde, dass man Aufstand gegen ihn und Aufruhr in der Stadt gegen ihn und seine Predigt anzettelte. Und damit waren automatisch auch die Gastgeber gefährdet. Und so lesen wir in Apostelgeschichte 17, wo er predigt in Thessalonich ist und dort predigt. Ab Vers 5 lesen wir, aber die Juden, die sich weigerten zu glauben, also diejenigen, die sich weigerten zum Glauben, wurden voll Neid und gewannen etliche boshafte Leute vom Straßenpöbel, erregten einen Auflauf und brachten die Stadt in Aufruhr. Und sie drangen auf das Haus Jasons ein und suchten sie, um sie der Volksmenge vorzuführen. Wisst ihr, was das ist? Gibt es ja manchmal auch heute, wenn irgendwo eine Demonstration anfängt, ein Aufstand angezettelt wird und Leute aufgeregt sind. So ein Pulk zusammenkommt, ist unberechenbar. Ja, selbst die Polizei ist oft in Gefahr in solchen Situationen. Und das ist die Situation jetzt vor dem Haus Jasons. Ja, warum vor seinem Haus? Weil er Paulus aufgenommen hat. Er war gastfreundlich. Das lesen wir weiter. Als sie aber nicht fanden, schleppten sie den Jason und etliche Brüder vor die Obersten der Stadt und schrien, diese Leute, die die ganze Welt in Aufruhr versetzen, sind jetzt noch hier und Jason hat sie aufgenommen. Das war seine Schuld. Er hatte sie aufgenommen. Eine gute Schuld, ein gutes Zeugnis auch für uns. Gastfreundschaft war etwas Normales, Übliches in der Gemeinde von Anfang an. Warum war das in der Gemeinde so üblich? Warum war das so ein Charakteristikum, so eine, ein Kennzeichen der Gemeinde von Anfang an? Ja, weil sie von Jesus geprägt war. Diese Aufforderung, seid gastfrei gegeneinander oder seid gastfrei zueinander oder untereinander, ist nicht nur deswegen, weil es damals so kulturell verankert war. Ja, es gibt ja Kulturen, die mehr Gastfreundschaft üben als die anderen. Jede Kultur hat so ihre Formen, wie Gastfreundschaft geübt wird. Selbst in Kulturen, wo es sehr hoch gehalten wird, in Asien gibt es auch klare Grenzen dafür. Dort ist man Gast genau 3 Tage und 4 Stunden. 3 Tage und 4 Stunden ist der Gastgeber verantwortlich für seine Gäste, ja, für ihre Versorgung, für ihre Unterhaltung, Unterbringung und auch für ihren Schutz. In USA haben wir gemerkt, die hatten dort eine andere Maßeinheit. Es waren genau 2 Stunden für die Gastfreundschaft, sagen wir für die offizielle Gastfreundschaft. Ja. Also egal, wo man zu Besuch war, wenn man eingeladen war von einem Lehrer oder von einem anderen irgendwie in irgendeiner Funktion, waren 2 Stunden rum, dann stand man auch schon an der Außentür oder bekam ein Gastgeschenk und konnte gehen. Selbst die Hochzeit, ja, Hochzeit, wo man als Gast zur Hochzeit kommt, die dauert auch exakt 2 Stunden. Das können wir uns hier schlecht vorstellen, ja, wo wir sie doch ziemlich den ganzen Tag feiern, in anderen Kulturen auch 3 Tage. 2 Stunden all inclusive, ja, das heißt Trauung, Kuchen, Kaffee, Spaßfotos, Aktion, Seifenblasen, Luftballons, nach 2 Stunden Hochzeitsreise. Ja. Das haben sie immer geschafft, egal wie viele Leute es waren. Ja. So hat jede Kultur so ihre eigenen Arten. Ja. Nein, also, das waren offizielle Zeiten. Wir hatten gute Freunde dort, wenn das eine persönliche Freundschaft ist, dann ist die Gastfreundschaft auch ganz anders. Ja, sie blieben bis in der Nacht bei uns, wir blieben bis in der Nacht bei ihnen. Ja, konnten den ganzen Tag und noch länger, wir konnten auch fürs Wochenende in Urlaub zusammenfahren. Ja, also ich will jetzt die Amerikaner hier nicht irgendwie schlecht machen. Aber kulturell sind die Dinge verankert und man könnte denken, ja, hier bei uns in Deutschland, ja, Gastfreundschaft ist vielleicht ins Café einladen und einen Kaffee, vielleicht ein Plätzchen oder Teilchen auszugeben, dann bin ich gastfreundlich, oder? Oder nach Hause einladen, aber nicht so oft. Einmal in der Woche? Vielleicht, ja. Ich weiß nicht, was unsere typische Gastfreundschaft hier im Land ist, weil wir hier in Köln leben und so viele verschiedene Kulturen, ich habe schon so viel Verschiedenes gesehen. Ich weiß noch nicht einmal, was bei uns nach Knigge so richtig Gastfreundschaft wäre. Aber ist uns auch egal. Weil gastfreundlich sollen wir sein, nicht weil es unsere Kultur so verlangt, sondern gastfreundlich, gastfrei wollen wir sein, weil Jesus so ist. Und deswegen war auch die Gemeinde so gastfreundlich, weil Jesus so ist. Einige Beispiele aus dem Leben Jesu und uns deutlich machen, dass diese Aufforderung eigentlich in Jesus fußt, gründet. Jesus ist es, der auf ganz einfache Art und Weise Menschen, die nach ihm fragen, wer bist du und wo bist du, ganz einfach sagt, kommt und sieht. Da hören zwei Jünger von Johannes dem Täufer ihn reden und kommen und sagen, wer bist du, ja? Wo bist du? Er sagt, kommt und seht. Und sie kamen und sahen und blieben dort und holten noch andere und blieben dort. Und so wuchs die Jüngerschar von Jesus. Ja. Er sagt selbst, dass er die Jünger dafür ausgesucht hat, damit sie bei ihm sind. Das ist das Wesen der Gastfreundschaft. Ich will, dass Menschen einfach bei mir sind und teilhaben an meinem Leben. Ja, ich erledige hier nicht irgendeine Pflicht, mache nicht irgendeine Aktion. Ich möchte, dass sie an meinem Leben teilhaben. Das ist intensiv. Jesus spricht immer wieder diese Einladung aus. Kommt zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Also er hat nicht gesagt, kommt zu mir, alle, die ihr mir gut tut. Ja, alle, die für mich angenehm sind. Alle, die mich vielleicht aufbauen können, sondern seine Einladung galt diesen Menschen. Das ist, was Jesu Gastfreundschaft ausmacht. Kommt zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ja, und diese Menschen kommen auch gerne zu Jesus. Sie kommen auch gerne in die Gemeinde. Sie kommen auch gerne zu uns selbst, auch zu uns nach Hause. Weil das die Einladung Jesu ist, das macht die Gastfreundschaft aus. Es geht nicht darum, was es mir gibt und mir bringt, die Gastfreundschaft, sondern wie kann ich den anderen Menschen dienen? Jesus hat vielen Gleichnissen gesprochen und einige Gleichnisse beziehen sich auf die Einladung. Ja, und er sagt auch, dass es nicht ganz so einfach ist. Ja, da bringt ein Gleichnis, wie einer eine Hochzeitsfeier vorbereitet, lädt Gäste ein, kennt ihr ja, ne? So Gästeliste, wer darf alles kommen? Wen muss man einladen, wen darf man nicht einladen? So eine Gästeliste, ja, gibt's die. Und die haben die abgearbeitet und die Leute kamen nicht. Ja. Und da sagte Jesus in diesem Gleichnis, er hat Herr hingeschickt und sagt, Leute, geht auf die Landstraßen, geht an die Zäune, ladet die Leute ein, die ihr findet. Also jeden Beliebigen, ja, ladet sie ein. Das ist das Wesen der Gastfreundschaft Jesu. Ja, er sortiert nicht aus, sondern er lädt jeden ein. Er limitiert auch nicht die Zeiten. Da lesen wir in Johannes 3, dass er selbst nachts Gäste empfängt. Ja, da kommt so Nikodemus. Vielleicht hat er einige Nächte lang beobachtet, dass das Licht bei ihm nicht früh ausgeht. Und dann traut er sich bei Nacht, wo die wenigsten Menschen ihn sehen, zu Jesus zu kommen. Ja. Schämte sich ein bisschen, wollte nicht gesehen werden. Passiert uns ja oft, dass wir Angst haben, das Gesicht zu verlieren oder beziehungsweise die Maske zu verlieren, die wir haben. Und deswegen uns scheuen, zu irgendjemandem zu gehen. Aber Nikodemus kam und Jesus hat ihn aufgenommen. Auch mitten in der Nacht. Auch das war nicht das große Problem. Und er bringt Beispiele ebenso in Gleichnissen, wie wir uns verhalten, wenn jemand nachts ja, unsere Hilfe braucht. Also bei mir gab es bis jetzt spätesten Besuch kam so 14:45. Der früheste Viertel vor vier, glaube ich, so ungefähr. Das kenne ich auch von Kindheit an, von Jugend auf, dass es so ist. Wir wohnten die letzten Jahre in Estland, meine Eltern und wir, damals 5 Kinder zu Hause aus 7 Personen in der Stadt, 7 Personen auf 27 Quadratmeter. Das ist nicht sehr viel Platz. Und ich war einer der Jüngsten mit 13, 14, 15. Und nachts wurden dann alle Schlafcouchen und Schlafsessel ausgeklappt, da konnte man kaum noch mal durchgehen. Ne? Und ich schlief mit meinem zweitältesten Bruder auf so einer Schlafcouch zu zweit. Ne? Und das war nicht selten, dass wir auf der Schlafcouch einschliefen, aber aufgewacht sind wir dann unter dem Tisch. Das war die letzte freie Bodenfläche noch. Da hat man uns verlegt, weil Gäste gekommen sind. Wir wohnten nicht weit weg vom Bahnhof und Leute, die auf Reisen waren. Manchmal waren es auch solche Prediger, die im Untergrund unterwegs waren. Es war nicht ganz ungefährlich, sie aufzunehmen, aber wir waren ganz nah dran und unsere Eltern hielten das für ganz gewöhnlich. So sind wir aufgewachsen und haben viele interessante Menschen kennengelernt. Und vielleicht habe ich daher auch die gute Fähigkeit zu schlafen unter allen Umständen. Ja, egal was passiert, ich schlafe. Wenn ich schlafen will, schlafe ich. Also diese Art von Gastfreundschaft habe ich bei meinen Eltern so beobachtet, miterlebt. Später, als ich Student war in Gießen, dann lebten wir das einfach so weiter. Und ich war mit einem anderen Studenten noch in einer Wohngemeinschaft, in einem Haus. Wir hatten jeweils ein Zimmer und dann hat unsere Jugend mich besucht. Und ein Studienkollege war gerade unterwegs, also hatte ich 2 Zimmer. Dann haben wir alle Jungs bei uns in den 2 Zimmern. Es waren insgesamt, glaube ich, 23 oder 24 Personen. Die Mädchen waren dann bei meinem anderen Studienkollegen, er war verheiratet, hat ein Wohnzimmer, das war ein bisschen mehr Bodenfläche da. Die waren bei ihm über Nacht und morgens kamen alle in unser Zimmer und es war wirklich voll. Ja. Da kam ein Vermieter rein und guckte sich das Ganze an und sagte, ja, es ist nicht ganz im Sinne des Erfinders, ja, so diese Volksmenge hier in meinem Haus, ja, in unserer WG. Ich habe mich entschuldigt, dass ich nicht vorher nachgefragt habe, ich dachte, Gastfreundschaft ist selbstverständlich. Ja. Ich kannte kein Maß. Und sie waren 2 Tage da und dann habe ich sie verabschiedet und komme zurück und vor der Tür stehen die nächsten 6. Ja, ja. Junge Männer aus Gummersbach, alle so. Also die Schulter passten genau, vom Bett bis zur Schreibtischkante konnte man übernachten, konnte man da wohnen. Mein Vermieter sprach seitdem immer, wenn er über meine Freunde sprach, die wilden Horden aus dem Osten. Das war so ein der Begriff. Ja. Gastfreundschaft, ja, sie kann herausfordernd sein, die braucht ein vernünftiges Maß und das vernünftig ein bisschen besser organisieren, damit die Leute es auch gut haben. Aber man kann es auch übertreiben. Man verzichtet auch auf Gäste, weil man nicht das Optimale für sie machen kann, nimmt sie lieber gar nicht auf. Einfache Herzlichkeit ist immer viel besser als perfekte Deko, Verpflegung und Betten. Das ist gar nicht so wesentlich. Auf meinen Reisen nach der Perestroika in Russland, in Sibirien, habe ich die allereinfachsten Umstände erlebt. Ja, wenn man dann zu dritt unter einer Decke, die man querlegt, schläft, ja, so zusammengefercht. Das ist unbequem, ja, das ist ungemütlich, aber das ist unvergesslich. Diese Bereitschaft, wirklich zu jeder Zeit, unter allen Umständen, Bereitschaft auch zur Gastfreundlichkeit. Jesus ist selbst oft zu Gast bei anderen. Er ist nicht nur selber gastfreundlich von seinem ganzen Wesen her, sondern er ist auch bei anderen viel zu Gast. Ja, wen kennen wir da am meisten? Ah, Maria und Magdalena. Ja, diese 2 sind bekannt geworden und die Namen kennen wir. Die Hochzeit zu Kana, wo Jesus als Gast eingeladen ist, die kennen wir auch. Ja. Und dann hat ihn ein Pharisäer, Simon, ja, auch bei Namen genannt, eingeladen. Und er war auch dort zu Besuch. Und überhaupt war er oft bei den Leuten eingeladen, bei allen möglichen Leuten. Hat er sich auch nicht sortiert. Ja, deswegen hat man auch gesagt, der ist auch mit den Sündern zusammen, ja, mit den Trinkern, mit den Verbrechern, mit den Zöllnern. Ja, so der Inbegriff der Sünder damals gewesen. Ja. Mit denen ist er zusammen. Manchmal war die Gastfreundschaft auch ein bisschen schädlich, als er in einem Haus war und man einen Gelähmten gebracht hat, um ihn zu heilen. Und es war so voll und so eng, dass man das Dach auseinandergenommen hat, um ihn dann durchzulassen. Hat einen Dachschaden nachher, ja, der Gastgeber, wortwörtlich gehabt. Ja. Wir merken, dass Jesus selbst oft unterwegs war und die Gastfreundschaft genutzt hat. Jesus bleibt in seinem Wesen so gastfreundlich bis zuletzt. Was mich besonders beeindruckt, ist, als seine Jünger nach der Auferstehung völlig verzweifelt und entmutigt sagen, ach, wir machen wieder, was wir immer gemacht haben, wir gehen fischen. Und das ist die ganze Nacht draußen. Also ganze Nacht habe ich nicht gemacht, aber jetzt in Norwegen im letzten Urlaub vor ein paar Wochen haben wir mit Eduard Martensmann einen ganzen Tag geangelt. Ja? Also richtig, als das hier 40 war, war es bei uns 30 in Norwegen. Ne? Wir haben den ganzen Tag geangelt, keinen einzigen Fisch gefangen. Nee, Eduard schon, ich nicht. Das ist schon eine frustrierende Erfahrung, wenn man ganz vor Hitze, müde und den ganzen Tag gestanden und Angeln ist nicht so, wie man sich das vorstellt. Man setzt sich hin, wirft die Angel aus und dann hat man seinen Smalltalk. Nein, das ist Angeln im Meer, das heißt ständig arbeiten, rein, ziehen, anziehen, wieder rein. Hier hat man schon fast so einen Tennisarm hier. Und kein einziger Fisch. Ich kann mir vorstellen, dass diese Männer, die eigentlich Profis waren und gewohnt waren, Fische zu fangen, nach dieser ganzen Nacht müde, abgeschlagen, entmutigt, plötzlich vom Uferhorn, habt ihr das gefangen? Nein, wirft die Netze zur anderen Seite aus, sie machen es und holen eine Menge Fische und das klingelt bei ihnen gleich, das kennen wir doch von irgendwoher. Ja, das gab es schon einmal, das muss Jesus sein, aber er ist ja tot. Ja, er ist auch verstanden. Und als sie ans Ufer kommen, dann heißt es bei Johannes, und Jesus hatte Feuer gemacht, er hatte Fisch vorbereitet und Brot. Ja, auch der auferstandene Jesus ist gastfreundlich. Ja. Auch so am Ufer, vom Wasser, nicht einmal bei sich zu Hause, hat kein Zuhause hier auf der Erde gehabt. Ja. Aber er liebt die Gastfreundschaft. Er ist es auch heute und deswegen gilt seine Einladung zu ihm zu kommen, auch heute. Und er wird es auch in Zukunft sein. Er sagt, deswegen bin ich gegangen, um Wohnungen zu bereiten, damit ihr dort seid, wo ich bin. Ich will euch alle zu mir holen. Das ist Jesus, das ist sein Wesen. Deswegen, wenn wir dann diesen Befehl, diese Anweisung lesen, seid gastfreundlich untereinander, dann ist das wirklich ein Gebot. Ja, das ist eine Aufforderung. Es ist ein Imperativ ausgedrückt. Nicht? Es wäre schön, wenn ihr mal gastfreundlich seid. Vielleicht möchte jemand mal gastfreundlich sein. Ja? Sondern sagt eine Anweisung, seid gastfreundlich. Eigentlich, wenn jemand eine Unterkunft braucht, dann sollte man in der Gemeinde nicht fragen müssen, wer könnte sie aufnehmen, sondern dass man so eine Liste hat, eine Warteschlange, wer als nächster darf Gäste aufnehmen. Ja? Weil das ist etwas, was die Schrift uns sagt. Ja? Seid gastfrei. Ja, es ist ein Gebot und zwar für jedermann. Jetzt könnte man sagen, das ist eine lästige Pflicht. Aber der Zusammenhang, in dem dieses Gebot gegeben wird, macht deutlich, das ist nicht eine lästige Pflicht, das ist eine Gelegenheit. Warum? Weil im Vers davor, in Vers 8, da hat Petrus eine andere Anweisung. Er sagt, vor allem aber habt innige Liebe untereinander. Denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Vor allem aber habt eine innige Liebe zueinander. Und hier begreifen wir, okay, Gastfreundschaft ist eine Gelegenheit, das zweite der zwei großen Gebote auszuleben. Habt eine innige Liebe zueinander. In welcher Weise? Ladet einander ein. Ja, ladet einander ein. Nicht nur Fremde, sondern auch einander. Denn wo lernen wir uns wirklich kennen? Wo können wir das Leben miteinander teilen? Wo können wir uns ineinander hineindenken? Wo können wir miteinander wachsen, aneinander wachsen? Auch wenn wir uns einander einladen, wenn wir uns in unseren vier Wänden erleben. Und diese Aufforderung Er ist eine Einladung, die Liebe zueinander zu leben. Wir hatten hier schon mal Aktionen gehabt zur Weihnachtszeit, wo wir dann die Gelegenheit hatten, einzuladen, und jeder konnte sich irgendwo einen Zettel erholen und sagen, ich möchte gerne mal diese Menschen besuchen, bei denen ich noch nie war. Ja. Und der Gastgeber hatte dann die Überraschung, wer kommt, er wusste es nicht. Ja. Und es war sehr schön, ja. Mal Leute, was ich zu Hause habe, die man noch nie eingeladen hatte, und jetzt sind sie da. Das ist sehr schön. Wäre schön, wenn man diese Aktion, wenn sie mal überflüssig wird, weil es einfach keinen mehr gibt, den ich nicht eingeladen habe, bei dem ich nicht mal selbst zu Besuch war. Ja, ich weiß, dass wir in unserer Kultur das eigentlich hier in Deutschland sehr stark zurückgefahren haben. Ich denke, dieser Text fordert uns dazu auf, das wieder zu beleben. Nicht, weil das kulturell so gut ist, sondern weil das die Art ist, wie wir das, was wir von Jesus haben, miteinander teilen können. Das können wir am besten, wenn wir einander besuchen. Wenn wir Gastfreundschaft aneinander üben, dann erleben wir das miteinander mit. Hier heißt es auch, so diese Ergänzung, ohne Murren macht deutlich, dass Gastfreundschaft nicht zu Nulltarif ist. Ja? Ja, Murren kann man aus zweierlei Gründen. Einmal, wo es ist anstrengend, ja, weil ich muss dann das ganze Haus putzen, alle Fenster putzen und... Ne, denkt man, ja, ich muss das alles aufpolieren, weil ich mache ja einen Empfang. Ja, Gäste kommen zu mir. Wenn wir das einmal im Monat machen, dann ist das wahrscheinlich so. Wenn es unsere übliche Praxis ist, dann vergessen wir es. Dass es für die Gäste einmal das ganze Haus aufgeräumt werden muss. Ja. Wir leben so, wie wir leben, und Gäste kommen in unser Leben hinein. Und das macht die Gastfreundschaft wertvoll. Dann ist es eine entspannte Gastfreundschaft. Ja, es ist so viel und so anstrengend, und das könnte das eine Murren sein. Oder das andere Murren könnte sein, das ist, bringt mir nichts. Ich muss mich immer um andere kümmern. Wer kümmert sich um mich? Und die Gäste waren nicht dankbar genug oder haben nicht genug Komplimente gemacht und sind gegangen, haben es wie selbstverständlich genommen. Und es gibt viele Möglichkeiten, wie man nachher noch lamentieren kann. Und darin sind wir Deutschen wirklich sehr gut. Also klagen und lamentieren, das können wir sehr gut auf hohem Niveau. Aber auch da sind wir im guten Kontext. Ja? Also einmal ist das Ausdruck der Liebe, und zum anderen ist Gastfreundschaft ein Dienst. Ja? Dient einander. Ja, und das ist eine Einleitung zu einem großen Thema. Dient einander an jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Richtig. Aber Gastfreundschaft ist auch Dienst aneinander. Ja, wir erwarten keine Gegenleistung, suchen das Wohl des Nächsten. Ich meine, wir als Land diskutieren ja auch darüber, ob es gut ist, Flüchtlinge aufzunehmen. Ist es denn nicht besser, so Leistungsträger aufzunehmen? Also Menschen, die auch was leisten werden, einen guten Beitrag für unsere Gesellschaft bringen, die Volkswirtschaft ankurbeln, für die wollen wir gerne gastfreundlich sein. Aber nicht für Menschen, die aus Not kommen, die elendig sind, die nicht vielversprechend sind, nicht hochgebildet, aber aus einem Leiden kommen. Gastfreundschaft geschieht aus Liebe und ist ein Dienst. Deswegen gebietet Gott uns, gastfreundlich zu sein. Wie kann ich Gastfreundschaft üben? Auf verschiedenen Ebenen. Einmal, öffne dich selbst, das ist so die Voraussetzung für die Gastfreundschaft, öffne dich selbst und lade Menschen in dein Leben ein. Ja, wenn ich gastfrei sein will, setzt das voraus, dass ich bereit bin, mein Leben zu öffnen und reinschauen zu lassen. Und weil jeder von uns etwas hat, was nicht so sympathisch ist, etwas hat, was nicht attraktiv ist, oder etwas hat, was er gerne verstecken würde, wir haben alle Macken, wirklich. Keine Ausnahme. Und wir haben immer diese Sorge, wie Adam und Eva schon im Garten, sie wollten gleich einen Schutz bauen und sich verstecken in den Bäumen vor Gott, weil sie merkten, oh, wir haben Gutes, wir haben Böses an uns. Ja. Und so geht es uns Menschen oft. Gastfreundschaft hilft uns, uns zu öffnen. Und was sehen die Menschen da drin? Wir fürchten, sie werden uns zu sehen bekommen, das werden sie auch, aber es ist nicht schlimm. Aber was sie zu sehen bekommen, das ist Jesus. Denn er lebt ja in mir. Paulus sagt deswegen, wir haben jede Heimlichkeit, die man schämen muss, entsagt und empfehlen uns durch die Offenbarung der Wahrheit jedem Gewissen der Menschen vor Gott. In anderen Worten, hier ist die ganze Wahrheit über mich und ich bin Christ. Jesus lebt in mir. Und dann sagt der Gott, der gesagt hat, Licht soll kommen, der Schöpfer des Lichts, er hat dieses Licht, Jesus, in unser hineingesetzt, in irdene Gefäße, damit durch uns die Erleuchtung zur Erkenntnis Christi entstünde. Das heißt, Gott hat geplant, Christus in jedem Menschen zu leben und dadurch, dass wir Menschen zu uns einladen, lassen wir Christus in uns sehen, wie er bei mir persönlich wirkt und ist. Indem wir zu anderen hingehen, mit ihnen Gemeinschaft haben, sehen, wie Christus in ihnen ist. So tauschen wir die Erkenntnis Christi aus und stellen fest, oh, ich zweifle immer daran, ob er überhaupt in mir leben kann. Ich habe so viele Marken, so viele Fehler, ich versage, ich falle. Puh. Aber jetzt mein Bruder, meine Schwester, hat auch Nöte, hat auch Versagen. Und Jesus lebt in ihm. Ja. Und das zeigt uns immer mehr, wie Christus wirklich ist. Wenn wir unsere Herzen, unser Leben öffnen, dann geben wir Menschen Gelegenheit, Christus zu sehen. Deswegen ist Gastfreundschaft so wichtig. Deswegen ist es wichtig, nicht nur die Tür des Hauses zu öffnen, sondern zuerst die Tür des Herzens. Und dann, ja, dann können wir auch unsere Türen öffnen und Menschen in unsere Häuser einladen. Mein Haus ist meine Festung. Das ist die Behauptung vieler Menschen. Oder ist es doch, mein Haus ist eine Gaststätte, eine Hütte für alle Gestrandeten und Leidenden. Wie leben wir diese Gastfreundschaft? Auch und gerade untereinander diese Gastfreundschaft zu leben. Noch eine Möglichkeit für Gastfreundschaft, weil das nicht nur jetzt diese Situation ist, wir haben Menschen, die bei uns am Tisch sitzen und Kaffee trinken oder essen. Ja. So eine Gastfreundschaft ist eine Grundhaltung. Du machst zum Beispiel einen Dienst in der Gemeinde. Auch hier kannst du Gastfreundschaft leben. Indem du einfach sagst, nicht einfach sagst, ich mache mein Ding, lass mich in Ruhe. Sondern indem du sagst, ich mache einen Dienst für Gott und das ist so schön, Gott zu dienen, wirst du auch daran teilhaben. Schau mit rein. Vielleicht hat Gott dir die gleichen Gaben gegeben wie mir. Ja, das ist Gastfreundschaft. Leute mit aufzunehmen in das Glück des Dienstes, das ich habe und das ich lebe. Das ist Gastfreundschaft. Du bist in einer Kleingruppe, ihr seid eine Kleingruppe. Ich habe schon erwähnt, wir sind etwa 20, waren letzte Woche mit den Leitern zusammen, freuen uns darüber, dass fast die Hälfte der Gemeinde in Kleingruppen ist, aber die andere Hälfte noch nicht. Das ist eine Möglichkeit, Gastfreundschaft für eine Kleingruppe zu üben, zu sich einzuladen, aber auch als Kleingruppe zu sagen, Leute, kommt zu uns. Es ist so eine gute Gemeinschaft miteinander und mit Jesus. Kommt zu uns. Sind wir ein verschworener Insiderkreis, wo keiner mehr reinkommt, oder sind wir ein einladender Kreis, zu dem die Menschen gerne kommen möchten? Ja, das ist die Gastfreundschaft, die wir da in Kleingruppen üben können. Oder öffne auch unsere Gemeinde und lade Menschen ein, um ihnen hier zu dienen. Ja, Gastfreundschaft ist ein Dienst, mit Dienst verbunden, mit Liebe und Dienst. Lade die Menschen in die Gemeinde ein, hier zu dienen. Das Fest der Kulturen war schön zu sehen, wie viele Leute genau das auf dem Herzen hatten und sich eingesetzt haben, um hier eine Atmosphäre zu schaffen, eine Möglichkeit für die Leute aus der Umgebung, uns als Gemeinde kennenzulernen. Und sie kommen. Immer mehr kommen die Leute in unserer modernen Zeit auch auf dem elektronischen Weg. Ja. Entweder haben sie uns gegoogelt und gefunden oder über Instagram gesehen. Und ich bin dankbar für die Leute in der Gemeinde, die so gastfreundlich sind, dass sie das ständig üben. Ja. Die Einladung an die Menschen, kommt gerne zu uns. Hier leben wir mit Jesus und hier kann man ihn erfahren, hier kann man ihn erleben, von ihm hören. Kommt dazu. Ja. Wir können sie zum Gottesdienst einladen. Wir haben gleich nach dem Gottesdienst ein Café unten. Dazu einladen, ausgeben, hinsetzen, miteinander reden, das Herz aufmachen. Wir haben den Glaubensgrundkurs. wurde hier schon angesagt, wir haben letzten Freitag gestartet. Es war schön, ganz neue Leute zu sehen, Leute, die zum ersten Mal hier in unser Haus gekommen sind, weil sie zum Glauben gefunden haben durch das Bibelstudium und sich taufen lassen möchten und haben über Instagram erfahren, dass es geht, dass man hier bei uns auch auf diesem Wege zur Taufe kommen kann. Ja. Wie macht man Gastfreundschaft für Menschen, die ganz kaputt sind, die in Süchten sind, in Abhängigkeit sind, kriminell sind? Ja? Wie kann man sie am besten aufnehmen? Aber auch dafür haben wir eine Gefährtenhilfe. Ja, und wenn man einmal erleben will, wie so Gastfreundschaft aussieht für Menschen, die eigentlich nur Gefängnis als Gaststätte kennen, ja? Dann sollte man einfach zur Gefährtenhilfe mal gehen für einen Abend oder für einen Tag und erleben, wie Gastfreundschaft dort gelebt wird, praktiziert wird. Das ist wirklich beeindruckend. Also jedes Mal, wenn ich mal da bin und auch mit jemandem zusammen dahin bringen möchte, in diese Gefährtenhilfe, in diesen Ort der Gastlichkeit, da bin ich jedes Mal neu erstaunt über die Gastfreundschaft. Übrigens, am 14. September gibt es einen Tag der offenen Tür dort, einen Sponsorenlauf. Am Samstag, nimm die Zeit, fahr dahin. Erlebe das einfach, wie Gastfreundschaft dort aussieht. Und dann kannst du auch daran teilnehmen. Zum Gebetsgottesdienst einladen, zur Kleingruppe, zur Frauenfreizeit, zur Kinderfreizeit. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie wir als Gemeinde Gastfreundschaft üben können. Wir haben hier auch ein Begrüßungsteam. Manchmal schaffen wir es doch, Leute irgendwie rein und rauskommen zu lassen, ohne sie angesprochen zu haben. Das tut uns jedes Mal leid. Aber ich muss euch sagen, es ist gut, dass so viele Dinge organisiert sind. Aber leben wird die Gastfreundschaft einfach von dir. Von dieser Herzlichkeit von jedem Einzelnen von uns persönlich. Davon wird die Gastfreundschaft leben. Verlassen wir uns nicht auf organisierte Sachen. Die sind sehr gut. Dann sind Menschen, die ein Herz dafür haben, ist sehr gut. Aber gastfreundlich zu sein, ist für uns alle eine Aufforderung und ein Aufruf. Deswegen, Gastfreundschaft ist eine Grundhaltung, eine Einstellung, eine Herzenshaltung, eine Gesinnung, ja, eine Art der Denkweise. Ja, Gastfreundschaft ist ein Lebensstil. Ich möchte gerne, dass Menschen in mich hineinschauen und in mein Leben kommen, wo immer ich bin, ob ich zu Hause bin, in der Gemeinde bin, in einem Dienst bin, in einer Kleingruppe bin. Jeder Mensch ist willkommen, den Gott dazu führt. Das ist unser Gebet und unser Wunsch, dass es uns als Gemeinde durchgehend kennzeichnet, dass wir eine Gemeinde sind, die Gastfreundschaft lebt. Amen.